Halleluja. Ja, schön, dass ihr gekommen seid, trotz des Wetters. Dass wir diese Zeit zusammen haben können mit dem Wort Gottes. Leider ist meine liebe Frau diesmal nicht dabei, was ich ganz schade finde. Aber es geht ihr gesundheitlich nicht so gut und so konnte sie nicht kommen. Aber ganz liebe Grüße von meiner Frau. Ja, ich habe also das Vergnügen, 3 Lehreinheiten hier euch zu geben. Und irgendwann am Nachmittag, entweder nach der zweiten, ich weiß noch nicht so genau, ganz genau, dann möchte ich auch nochmal wieder Raum geben für Fragen, die die Lehre betreffen, aber vielleicht auch irgendetwas Allgemeines, Christsein, Leben in der Gemeinde und so weiter, was gerade irgendwie aktuell auf deinem Herzen ist. Das will ich jetzt vorweg schon mal sagen, damit ihr euch darauf einstellen könnt. Wer das möchte, kann auch Fragen aufschreiben. Wenn das einfacher ist, als die jetzt irgendwie so persönlich zu stellen, kann man auf einen Zettel schreiben und dann irgendwie mir zukommen lassen. Kein Problem. Okay, gut. Wenn wir so hineinschauen und das Wort Gottes über die Gedanken und Pläne Gottes mit dieser Welt und vor allen Dingen auch mit der Gemeinde, dann sehen wir, dass der Herr sehr viel vorhat mit der Gemeinde, wovon wir noch nicht mal richtig eine Ahnung haben, geschweige denn, dass wir da hineingekommen sind. Das sind so viele Dinge, die Gott uns geben möchte, die Gott uns lehren möchte, wo Gott uns hineinführen möchte. Und natürlich, es gibt auch einen mächtigen Widerstand des Feindes, der nicht will, dass die Gemeinde wirklich in ihre Bestimmung kommt, in ihre Berufung kommt, in das hineinkommt, wofür sie wirklich geschaffen ist. Und deswegen müssen wir sehr, sehr auf der Hut sein, dass wir wirklich ganz eng mit Gott kooperieren und dass wir weise sind, dass wir uns vom Wort Gottes leiten lassen und dass wir an keiner Stelle in unserem eigenen Leben und in unserer Gemeinde dem Feind irgendwie eine Tür auftun. Das ist extrem wichtig. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, gebt dem Teufel keinen Raum, weil wenn wir dem Teufel Raum geben würden, er wird ihn nehmen. Er wird in ihm, er wartet nur darauf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine tiefe und echte, aufrichtige Beziehung zum Heiligen Geist haben und den Heiligen Geist an keiner Stelle betrüben, auf unser Herz aufpassen. Und vielleicht der wichtigste Bereich in unserem Leben, wo wir aufpassen müssen, ist, wie und in welcher Haltung, in welcher Gesinnung reden wir übereinander. Das ist vielleicht einer der wichtigsten Punkte. Und oftmals unsere Kriterien sind da ganz anders als Gottes Kriterien. Wenn wir nachdenken über dem Teufel Raum geben und den Heiligen Geist betrüben, wir denken so an so ganz große, schwerwiegende Sünden. Aber Gott denkt an Zorn, an Grimm, an Lästerung, Verleumdung, verächtlich übereinander reden, nicht vergeben wollen. Gott redet über diese Dinge. Und diese Dinge sind es, die dem Teufel Raum geben und die den Heiligen Geist betrüben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es lernen und dann dabei bleiben, unser Herz zu bewahren. Und dass wir darauf achten, wie unsere Haltung ist zueinander, wie wir übereinander reden, wie wir uns benehmen, wie unsere Haltung ist. Das ist so, so, so wichtig. Ja. Sonst legen wir den Heiligen Geist in Ketten und er kann uns nicht dienen. Und wenn der Heilige Geist uns nicht dienen kann, was wollen wir dann noch tun? Was für Möglichkeiten hätten wir noch ohne die wirkliche Hilfe? Oder wir haben es gesungen, der Rückenwind des Heiligen Geistes. Was können wir dann noch tun, wenn der Heilige Geist selber uns widersteht? Ja? So, wir haben die Verantwortung, auf unser Herz aufzupassen. Und wenn wir das lernen, dann haben wir noch eine zweite Verantwortung. Wir haben auch die Verantwortung, auf das Herz unseres Bruders und unserer Schwester zu achten. Habt Acht aufeinander. Und es ist nicht nur die Aufgabe der Leitung zu korrigieren. Wenn du siehst, dass da jemand in einer bösartigen, negativen, destruktiven, anklagenden Art und Weise spricht über jemanden oder zu jemand und du bist dabei, es ist deine Aufgabe einzuschreiten. Du kannst nicht sagen, ja, was geht mich das an? Ich tue sowas ja nicht. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Wir haben Verantwortung füreinander und wir wollen wirklich lernen, Türen und Fenster geschlossen zu haben und dem Feind von draußen keine Gelegenheit zu geben, reinzukommen. Ihr Lieben, wie Gott sich Gemeinde vorstellt und wie Gemeinde im Heiligen Geist funktioniert, ist sehr, sehr anders, als was die allermeisten von euch in der Vergangenheit über Gemeinde gelernt haben. Sehr, sehr anders. Und weil die Zeit voranschreitet und weil die Pläne Gottes reifen und weil Gott die Gemeinde gebrauchen möchte in dieser Welt, deswegen müssen wir Schritt halten mit der Offenbarung und müssen aufpassen, dass wir wirklich das Verständnis von Gemeinde und Beziehungen haben, so wie Gott das in seinem Wort beschreibt und nicht wie wir so gedacht haben, wie Gemeinde ist. Wir müssen da sehr, sehr umdenken und müssen wirklich genau hinschauen und vom Heiligen Geist uns zeigen lassen, was sind die Dinge in meinem Leben, die ihn betrüben? Was sind die Dinge in meinem Leben, die dem Teufel Raum geben würden? Dass wir sensibel werden. Wir wollen zusammenarbeiten mit dem Heiligen Geist. Wir wollen ihm Raum geben. Wir wollen erlauben, dass er sein Werk in uns und durch uns tun kann. Nicht wahr? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das ernst nehmen und dass wir aufpassen, ja, dass nicht irgendwie eine Trübung in der Atmosphäre, in der Beziehung einfach untereinander irgendwie kommt und es irgendwie eine Entfremdung wird und eine Kälte entsteht. Das ist nicht der Wille Gottes. Da redet es von herzlicher Gemeinschaft, ja, von Wohlwollen, einander tragen, einander vergeben, einander segnen, Verantwortung füreinander wahrnehmen, einander in Liebe zurechtbringen. All diese Dinge sind so, so, so wichtig. Ja, und da wollen wir lernen. Und dazu ist auch unbedingt notwendig, dass wir gänzlich frei werden von jeglicher Art von Menschenfurcht. Wenn du gebunden bist an Menschenfurcht, du kannst nicht dem Wort Gottes gehorsam sein. Denn da steht, wenn dein Bruder sündigt und du siehst das, du bist verpflichtet hinzugehen und ihn zu ermahnen, ihn zu korrigieren, ihn zurechtzubringen. Aber wenn du gebunden bist von Menschenfurcht, du kannst das nicht tun und du wirst es nicht tun. Und hast dann vielleicht noch fromme Erklärungen, ich habe sowas ja nicht gemacht, ich bin dafür nicht verantwortlich. Doch, du bist dafür verantwortlich, wenn es in deiner Gegenwart geschieht. Du bist dafür verantwortlich. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Ja? Wie Gott uns zusammengebracht hat und wie Gott will, dass wir zusammen leben und zusammenbleiben, das ist sehr, sehr, sehr anders als ein Geflügelzuchtverein oder ein Sportclub oder irgendetwas. Das ist sehr, sehr anders. Wir brauchen da die Maßstäbe Gottes, weil wir den Heiligen Geist so dringend brauchen. Das ganze christliche Leben ist nur getragen und geleitet und bringt Fortschritte durch den Heiligen Geist. Wir sind total hilflos ohne ihn. Er zeigt uns Jesus, er setzt unser Herz in Brand, er überführt uns von Sünde. Er überführt unser Herz und erfüllt unser Herz mit der Gewissheit der Güte Gottes. Wir brauchen so dringend den Heiligen Geist. Ein menschengemachter Ersatzglaube im Verstand wird es nicht bringen. Wir brauchen so dringend den Heiligen Geist. Und darum meine Bitte, ihr Lieben, habt Acht auf euch selbst. Habt Acht aufeinander, bitte, 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 um des Herrn willen, um eures Wohlwollens willen, um der Pläne Gottes willen für diese Gemeinde. Nehmt diese Dinge ernst. Lebt im Licht, seid offen, ordnet euch einander unter. Und jeder hat das Recht, und ich hoffe, du hast jedem das Recht gegeben, in dein Leben zu sprechen und dich zu korrigieren, wenn du das brauchst. Gemeinde kann nicht funktionieren ohne diese Gesinnung, dass wir uns einander unterordnen in der Furcht des Herrn. Es kann nicht funktionieren. Diese Gesinnung, ja der Herr und ich und die Bibel und das reicht, diese Gesinnung funktioniert nicht. Ja? Sondern wir wollen offen sein, wir wollen ihn berücksichtigen. Wir alle, jeder Einzelne von uns hat an irgendeiner Stelle blinde Flecken. Und das Schöne ist, die sind ungleichmäßig verteilt. Und wo ich meine blinden Flecke habe, da kannst du messerscharf sehen und deswegen brauche ich dich. Und umgekehrt. Und so dienen wir einander und so erbauen wir einander und so helfen wir einander, so bringen wir einander zurecht und so wachsen wir gemeinsam. So ist es wirklich das Anliegen Gottes, dass wir alle, jeder Einzelne in dieser Gesinnung lebt, Ich will hören, was der Geist Gottes durch den Bruder und durch die Schwester zu sagen hat. Und nicht auf irgendjemanden herabschauen und sagen, ja, wer ist denn schon der? Der ist ja jung im Glauben und ich bin ja schon ein alter Hase. Ja und? Das bedeutet gar nichts. Ja? Gott kann einem Neubekehrten etwas zeigen, was nicht passt in deiner Art und Weise und kann ihn gebrauchen, dich zu korrigieren. Ist das so? Kann das sein? Ja. Könnte Gott das tun? Darf er das tun? Ja? Haben wir diese Gesinnung, einander unterzuordnen in der Furcht des Herrn? So, so, so wichtig, ihr Lieben. Okay. Das waren so Gedanken, die mir spontan so kamen während unserer Zeit vor dem Herrn. Ich will diese drei Lehreinheiten benutzen und aus dem Wort Gottes lehren über unsere Beziehung zum Herrn. Die Beziehung zum Herrn kann wachsen, die soll wachsen. Und wir müssen verstehen, worum geht es da und wie können wir kooperieren, wie können wir mit Gott zusammenarbeiten, dass unsere Beziehung zum Herrn sich vertieft. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Der Vollender unseres Glaubens. So, es gibt ein Ziel. Es gibt eine Vollendung des Glaubens. Und wenn du nicht weißt, was das Ziel ist und wo das Ziel ist, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel finden wirst und treffen wirst, ist sehr gering. Deswegen brauchen wir eine Vorstellung. Was heißt das? Er ist der Vollender unseres Glaubens. Unsere Hingabe zu Jesus soll wachsen. Und es soll bis zu dem Punkt kommen, wo wir Jesus über alles lieben. Sagt, ja, ich liebe ihn schon über alles. Lass den Heiligen Geist sein Licht scheinen und dann wirst du Bereiche sehen, wo du radikalere Hingabe und größere Entschiedenheit und größeren Eifer brauchst und größere Bereitschaft für seinen Namen zu leiden. Vollendung des Glaubens ist, ich liebe Jesus mehr als irgendetwas auf dieser Welt und keine Vorteile, keine Dinge des Lebens sind mir wichtiger als er. Sogar mein eigenes Leben stelle ich hinten an und sage, Jesus ist der Erste. Und ihm gehört alles. Und ich werde ihn nicht verraten, ich werde ihn nicht verleugnen. Und wenn es mich auch etwas kostet, wenn ich auch dafür leiden muss. Und diese Bereitschaft aus Liebe zu Jesus, diese Bereitschaft aus Liebe zu Jesus, Ungemach, Schwierigkeiten, Leiden auf sich zu nehmen, das ist eine der wichtigsten Dinge auf dem Herzen Gottes für diese Zeit. Dass wir das lernen. Weil ihr Lieben, das haben wir schon verstanden, die Zeiten werden nicht besser. Die werden nicht einfacher, die werden schwieriger werden und es kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Das ist ganz klar, was die Bibel sagt. Es kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Und jetzt haben wir diese Gnadenzeit, wo wir lernen können, wo wir uns vorbereiten können. Und die wollen wir nutzen. Diese Zeit der Vorbereitung wollen wir nicht verstreichen lassen und irgendwie denken, na ja, wenn es soweit ist, dann wird der Herr schon Gnade schenken. Nein, er schenkt jetzt Gnade zum Wachstum. Er schenkt jetzt Gnade, Passivität und Faulheit zu überwinden und klar zu werden und gerade zu werden und kompromisslos zu werden und entschieden zu werden und bereit zu sein, um seines Namens willen zu leiden. Alles, was im Leben schwer ist, muss man üben. Das kommt nicht einfach so, das muss man üben. Und Leiden für Jesus muss man üben. Und darum sind diese kleinen hässlichen Dinge des Alltags jetzt da, dass wir wachsen daran, dass wir lernen, dass wir üben. Einfach unser Herz zu bewahren, in Dankbarkeit zu bleiben, nicht in Empörung und Rebellion und Aufbegehren und Widerstreben zu gehen, sondern wirklich uns permanent in dieser Haltung der Abhängigkeit von ihm zu bewegen. Das ist das Training, in dem wir jetzt sind. Aber das Ziel ist, dass wir Jesus über alles lieben und dass egal was passiert, sogar wenn es uns ums Leben gehen würde, wir ihn nicht verleugnen. Die Bibel macht ganz klar, in der schlimmsten Zeit, die über die Menschheit kommen wird, ist die Gemeinde am stärksten. Und sie ist eine Überwindergemeinde. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, Jesus war immer der Erste und da ging es nicht darum, ja, wenn ich aber jetzt Jesus gehorsam werde, dann gibt's hier Probleme oder vielleicht sogar irgendwie muss ich mein Leben lassen. Das ist keine Frage, weil das Herz vorbereitet ist und weil das Herz brennt und weil das im Herzen schon verankert ist. Die Endzeitgemeinde, die überwindende Endzeitgemeinde, lebt in einer Märtyrergesinnung. Bereit zu sein, um Jesus alles hinzulegen. Und die reifsten und entschiedensten unter uns hier heute sind weit davon entfernt. Das soll uns nicht verdammen, das ist nicht gemeint als eine Anklage, aber das ist einfach ein Fakt. Aber der Trost ist, Gott bringt in uns diese Entschiedenheit hervor. Es ist der Heilige Geist, der uns prägt, der uns erzieht, der uns formt, der uns Prioritäten gibt, die Gott gefallen. Es ist der Heilige Geist am Werke in uns und dem wollen wir unterstützen, mit dem wollen wir kooperieren, dem wollen wir Raum geben und erlauben, in uns sein wunderbares Werk zu tun, dass er wirklich der Vollender unseres Glaubens ist. Wir wollen ihm vertrauen, wir wollen uns öffnen, wir wollen erlauben. Und wir sagen ja, diese Art von Glauben, die alles hinten anstellt, die erste Liebe, so nennt es die Bibel, ja, die bereit ist, jeden Preis zu bezahlen, diese Art von Glauben will ich haben. Du musst das erstmal zu einem Ziel machen. Du musst erstmal erklären, das ist der Wille Gottes für mich und da will ich hin. Und schaue nicht auf dich und sage, ja, aber Hilfe oder ich habe Angst oder ich weiß nicht, ob ich das kann. Lass das alles beiseite. Natürlich kannst du das nicht. Du hast diese Art von Entschiedenheit, von Liebe nicht in dir. Es ist Gott, der in dir wirkt. Der Glaube kommt aus Gott. Gott wirkt in dir. Aber Gott kann nicht etwas in dir wirken, was dich nicht interessiert, wo du gar kein Verlangen danach hast, sondern da braucht es von dir die Kooperation, dass du sagst, ich verstehe, in den kommenden Zeiten braucht es diese Art von Glauben, diese Art von Hingabe, die habe ich nicht, aber er will sie in mir wirken und ich will, dass er sie in mir wirkt. Ich strebe das an, ich habe das zu meinem Ziel gemacht. Das ist das Ziel meines Lebens, dass Jesus wirklich der Vollender meines Glaubens sein darf. Jesus darf und soll und muss der Vollender meines Glaubens werden. Ist das dein Gebet? Ist das dein Wunsch? Oder sagst du, möge es so sein, dass ich nie in eine Schwierigkeit komme, dass ich nie irgendwie leiden muss für Jesus? Vergiss es. Vergiss es. An Jesus zu glauben heißt, für ihn zu leiden, für den Glauben einen Preis zu bezahlen. Alle, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung leiden. Alle. Ja, aber das sieht im Moment nicht so aus. Ja, weißt du, warum es im Moment nicht so aussieht? Weil wir weit weg sind von dieser Entschiedenheit, von dieser glasklaren Entschiedenheit. Jesus ist in allen Dingen der Herr und dafür stehe ich. Deswegen, wir haben so wenig Widerstand, weil wir so harmlos sind, weil wir so lasch sind, weil wir so angepasst sind an die Standards dieser Welt. Deswegen haben wir so wenig Widerstand. Aber diese Welt ist in Feindschaft gegen Gott. Sie ist in Feindschaft gegen das Evangelium. Und diese Feindschaft scheint von Jahr zu Jahr zuzunehmen. Schau an, was in den Medien passiert und wie man dort über Menschen wie dich und mich denkt und schreibt oder berichtet. Dieser Hass nimmt immer mehr zu auf Gott. Und weil man Gott nicht treffen kann, deswegen trifft man sein Bodenpersonal. Und es wird Verfolgung geben, ihr Lieben, in unserem Land. Es wird Verfolgung geben. Und darauf wollen wir uns vorbereiten. Und das geht nur in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist der, der uns leitet. Er ist unser Lehrer. Er ist der, der uns hilft. Wir brauchen ihn in allen Dingen. Er ist der, der alte, unbrauchbare Herzenshaltungen rausnimmt, weil er sie uns zeigt, wie hässlich sie sind und wir Buße tun können. Und er ist der, der neue Gelüste in uns weckt. Ein Verlangen, Jesus radikal nachzufolgen, ihm zu gehören und alles ihm zu vertrauen. Dieses weckt der Heilige Geist in uns. Und wir müssen diese Schönheit der Hingabe sehen und sagen, ja, wenn ich so Märtyrergeschichten lese. Diese Art von Glauben, das will ich haben, das ehrt Jesus, das demonstriert, dass der Teufel besiegt ist und dass seine stärkste Waffe die Einschüchterung, die Drohung und die Angst vor Schmerzen oder die Angst vor Tod oder sogar der Tod selber, seine stärksten Waffen sind kraftlos angesichts eines Glaubens, der vom Himmel geschenkt worden ist. So in diesem Prozess sind wir und viele verstehen das überhaupt nicht, machen sich gar keine Gedanken und leben so vor sich hin. Nein, wir brauchen Ziele und das muss eines seiner vorrangigsten Ziele sein. Ich will Jesus über alles lieben. Ich will ihn mehr lieben als irgendetwas in meinem Leben. Mehr lieben als mein Geld oder meine Familie oder meine Arbeit oder mein Ansehen, was auch immer. Diese Art von Liebe will der Heilige Geist in uns wecken. Wenn wir verstehen, um das geht es und das braucht es. Das braucht es. Und im Moment sieht es so aus, als wenn auf der Gegenseite, wenn du mal so an islamistische Selbstmordattentäter denkst, da ist die Erkenntnis viel, viel weiter. Die im falschen Geist sind bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Dieser Geist kann nur überwunden werden durch Hingabe und Bereitschaft, sich zu geben aus Liebe für Jesus. Anders kann dieser Hass nicht überwunden werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und solche Gedanken dürfen dir nicht Angst machen. Wenn solche Gedanken, die ich jetzt hier so entwickle, dir Angst machen, dann zeigt das schon, wie wenig Vertrauen in deinem Herzen zu Gott da ist. Und wie sehr es dir darum noch geht, wie Jesus es nennt, deine Seele zu retten. Jesus sagt, wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Aber wer sie verliert um meinetwillen, wird sie gewinnen. Halleluja. Halleluja. Und nimm einfach nur mal so christliche Informationsblätter oder Zeitschriften oder so und schau dir an, was es alles für Seminare und Konferenzen gibt. Bis im heutigen Tag gibt es keine Seminare, wo wir lernen eine Märtyrergesinnung. Es gibt solche Seminare nicht. Warum? Weil wir die nicht brauchen? Nein, weil die Leute sich dafür nicht interessieren. Weil das nicht ein Ding ist, wo die Massen kommen. Aber es braucht dieses Thema, es braucht diese Betonung aus dem Wort Gottes. Wirklich vollendete Liebe zu Jesus, eine Liebe, die bereit ist, alles loszulassen, alles hinzugeben, alles aufzugeben, um seines Namens willen. Und wollen wir nicht mit dem Mainstream mitlaufen und die Augen zumachen und so tun, als wäre dieses Thema nicht wichtig und wir bräuchten das nicht. Ja? Geh durch christliche Bücherkataloge, geh durch christliche Büchertische. Ja? Das Thema Leiden, Märtyrer, es ist in pfingstlich charismatischen Kreisen fast nicht vorhanden. Warum? Weil niemand leidet? Die Zahl der Länder, in denen Menschen mit ihrem Leben bezahlen müssen für den Glauben, steigt Jahr um Jahr. Ist es nicht überall so wie hier? Die Realität sieht ganz anders aus. Und es wird hier nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Es wird nicht so bleiben. Es wird nicht. Es gibt wahrscheinlich keine Region der Welt, in der der Hass auf Gott, die Empörung über seinen Herrschaftsanspruch größer ist als die westliche Welt. Und wenn die Gemeinde Jesus wirklich von ganzem Herzen liebt und an erster Stelle steht, dieser Hass wird ausbrechen, dieser Hass wird sich zeigen. Und das Böse wird mit Gutem überwunden. Und Gott will diese Art von vollendetem Glauben in uns wirken. Sie haben Satan überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Weil sie Jesus mehr geliebt haben. Weil sie in der Gesinnung Jesu gelebt haben. Paulus sagt, die Gesinnung, die in Christus Jesus war, die sei in jedem von euch. Was war die Gesinnung von Jesus? Gott soll verherrlicht werden in allem, alle Zeit. Gott ist Nummer eins. Und wenn er Aufträge gibt und Jesus Aufträge gegeben hat, die Jesus etwas gekostet haben, die ihm Feindschaft eingebracht haben, er hat diese Aufträge nicht zurückgewiesen. Er hat nicht gesagt, aber Vater, weißt du nicht, was das bedeutet und wie ich dann leiden werde? Er hat gesagt, ich bin dafür da, den Willen des Vaters zu tun. und ob mich das etwas kostet und schlussendlich das Leben kosten wird, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ist es der Wille Gottes? Dein Wille geschehe. Du sollst verherrlicht werden. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war die Gesinnung Jesu. Und diese Gesinnung will der Heilige Geist in mir und in dir immer stärker hervorbringen. Und das soll die führende, prägende Gesinnung deines Lebens sein im Alltag. Das ist das Ziel Gottes für dein Leben. Stimmst du damit überein? Sagst du, wunderbar, das will ich. So will ich Jesus verherrlichen. Das ist, was seiner würdig ist. Das würde beweisen, dass Golgatha der Triumph über die Selbstsucht ist. Das würde beweisen, dass Jesus der Befreier ist von der Macht der Sünde. Ist das unser Ziel? Ist das unsere Sehnsucht? Wenn ja, dann werden wir Tag für Tag nutzen und unser Herz geben und Gott erlauben, einfach sein Werk in uns zu tun. Halleluja. So, es geht darum, Gott mehr kennenzulernen. Es geht darum, ihm tiefer zu vertrauen. So, ich möchte mit euch verschiedene Aspekte oder verschiedene Ebenen dieses Glaubens an Jesus anschauen. Zunächst einmal, lasst uns verstehen, an Jesus zu glauben ist ein Gebot. Das ist nicht ein Vorschlag, das ist ein Gebot. Und das geht an die ganze Welt. Das Wort Gottes sagt, nicht an Jesus zu glauben, ist Sünde. Wenn dir das wirklich klar ist, wirst du Menschen auf der Straße anders sehen. Das sind nicht harmlose, nette Menschen. Klar, die sind nett, die allermeisten, ja. Die einfach irgendwie noch nicht von Jesus gehört haben, die nicht glauben können. Die wollen nicht glauben. Die sind infiziert von dem satanischen Gift der Rebellion. Wir wollen nicht, heißt es in dem Gleichnis, das Jesus gebracht hat, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Selbstbestimmung, Selbstbeherrschung nimmt immer krassere Formen an. Leute sind mit ihrem Körper nicht einverstanden und lassen an ihrem Körper rumschnippeln und sind mit ihrem Geschlecht nicht einverstanden, lassen ihr Geschlecht umoperieren. Diese Selbstbestimmung wird immer krasser und immer verrückter, weil Menschen Grenzen, die ihnen gesetzt sind vom Leben her, von Gott her, nicht bereit sind zu akzeptieren. Wir wollen selber bestimmen. Und wir lassen uns nichts vorschreiben. Das ist die Gesinnung dieser Welt. Sie ist in Rebellion, in Aufstand gegen Gott. Wenn wir das verstehen, werden wir in aller Liebe und mit aller Barmherzigkeit anders mit einem Sünder sprechen, als wenn wir denken, ach, der arme Mensch, der kann einfach nicht glauben. Der möchte schon gerne, aber der kann gar nicht. Der will nicht glauben. Er ist geprägt von dieser Unabhängigkeit, von diesem Ich mache, was ich will und niemand schreibt mir etwas vor. Und die Bibel sagt, diese Gesinnung, nicht zu glauben an Jesus, ist Sünde. So, dann würden wir, wenn wir Menschen so sehen, appellieren an ihr Gewissen, an ihre Verantwortung vor Gott. Menschen möchten nicht erinnert werden an ihre Verantwortung vor Gott. Ja? Ich weiß nicht, ob du mal so Debatten gesehen hast, so von atheistischen Wissenschaftlern gegen den Glauben. Das wird so deutlich dort, dieses, wir wollen es nicht akzeptieren, dass da ein Gott ist, vor dem wir uns verantworten wollen. Hast du mal Richard Dawkins gesehen? Wie ein kleines, trotziges Kind, der will nicht glauben, der will das nicht zulassen. Warum soll da ein Gott sein, vor dem ich mich rechtfertigen muss? Und das alles wird verpackt in pseudowissenschaftliche Argumente, aber es geht um das Herz. Es geht um die Herzenshaltung. Ja. So, Glaube an Jesus ist ein Gebot. Jesus gebietet, Jesus verlangt, dass man an ihn glaubt. Das ist nicht nur für die Christen, das ist für die ganze Welt. Warum kann er das gebieten? Weil er Gott ist, weil er unser Schöpfer ist. Er hat uns gemacht. Wir sind nicht seine Kinder automatisch, aber seine Geschöpfe. Und er hat uns gemacht und er hat den Anspruch. Und er kann sagen, ihr müsst an mich glauben. So, das ist eine völlig andere Sicht als, naja, was jeder glaubt, ist ja wohl seine eigene Sache. Nein, Gott gebietet, dass man Buße tut. Gott gebietet das, dass man umkehrt. Gott gebietet, dass man an ihn glaubt. Wenn das wirklich unser Verständnis ist, wird unsere Art und Weise, wie wir mit Ungläubigen sprechen, sich sehr verändern. Und wir werden aufhören mit diesem seelischen Gedöns, Jesus liebt dich. Hast du mal gesehen in der Bibel, nirgendwer hat sowas verkündigt, Jesus liebt dich. Die Verkündigung war, kehrt um! Das Reich Gottes ist jetzt ganz nah, du musst umkehren, so kannst du nicht hineinkommen ins Reich Gottes. Deine Gesinnung verhindert, dass du ins Reich Gottes kommst, du musst umkehren, du musst deine Gesinnung komplett wandeln. Das war die Botschaft, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ohne Buße tun kann niemand glauben, weil Glaube ein Geschenk ist. Damit meine ich nicht, wir sollen lieblos sein oder hart oder irgendwie brutal mit Ungläubigen, aber in aller Sanftmut ihnen erklären, dein Problem ist, du willst gar nicht, dass da ein Gott ist, vor dem du dich verantworten musst. Das ist dein Problem. Aber ob du das willst oder nicht, das ändert nichts an den Tatsachen. Das ist nur dein Wunsch. Aber die Realität richtet sich nicht nach deinem Wunsch. Und die Realität ist ein anderer. Da ist Gott und er ruft dich. Und du bist verantwortlich für dein Leben. Aber in seiner großen Gnade hat er für all deine Schuld schon bezahlt. Und du kannst das annehmen und dann kommst du raus aus dem Fluch hinein in den Segen. Das ist was total anderes als, Gott liebt dich, bitte nimm doch Jesus an. Wir müssen nicht Sünder bitten, Herr, komm, sei doch lieb und nimm doch Jesus an. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Und Gott hat eine Tür gemacht, wie du entkommen kannst. Warum willst du diese Tür nicht nutzen, diesen Notausgang, dass du entkommst dem Zorn Gottes? Wer Jesus nicht annimmt, bleibt unter dem Zorn Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Der Zorn Gottes ist real. Aber leider nicht auf den Kanzeln der allermeisten Gemeinden. Weil wir uns einen soften Jesus gemacht haben, einen netten, einen kompatiblen, der passt noch zu dieser Kultur. Aber Jesus passt nicht zu dieser Kultur und er hat zu keiner Kultur, zu keiner Zeit gepasst. Jesus ist vom Himmel und ist total anders. Und er passt nicht in diese Kultur. Wir müssen nicht ihn anpassen, wir müssen Leute aus dieser Kultur rausrufen in eine neue Kultur. Das ist unsere Aufgabe. Und die Art und Weise, wenn wir das verstehen, der Sünder ist unter dem Zorn Gottes. Er ist in einer lebensgefährlichen Situation und hat eine einzige Chance. Und das ist anzunehmen, was Jesus für ihn getan hat. Wenn wir das begreifen, wir werden anders über den Glauben reden. So, also wo sind wir? Glaube ist ein Gebot. Das heißt, es ist auch und vielleicht zuerst, aber nicht nur, es ist eine Entscheidung unseres Willens. Jesus sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. 1. Johannes 14, Vers 1. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jesus gebietet, das ist keine Empfehlung, das ist eine Befehlsform grammatikalisch. Glaubt an mich. 1. Johannes, Kapitel 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, es ist der Wille Gottes, dass man an den Sohn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist der Wille Gottes, dass man an Jesus glaubt. So, die erste Ebene dieses Glaubens an Jesus ist, dass wir alles glauben, was Gott uns zeigt in seinem Wort über Jesus. Dass wir an den Jesus der Bibel glauben, nicht an einen Jesus von Wort zum Sonntag. Der ist größtenteils sehr, sehr anders. Wir glauben an den Jesus der Bibel. Und es beginnt damit, und das ist sehr, sehr unter Beschuss heutzutage und wird sogar aus christlichen Kreisen, wenn du mal so ein bisschen guckst, wer so was erzählt und so, sogar aus christlichen Kreisen widersprochen, Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Nicht einfach Gott Gesandter, ein guter Lehrer, ein Religionsgründer oder irgendwie ein Gesandter irgendwie von Gott. Jesus, der Mensch Jesus von Nazareth, ist Gott. Das ist, was die Bibel erklärt. Und heute in massiver Weite aus christlichen Kreisen wird dem widersprochen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber das ist Tatsache. Aber wenn Jesus nicht Gott ist, dann ist das ganze Opfer von Golgatha wertlos. Wir kommen in den Himmel, wir haben ewiges Leben, wir haben Zugang zu Gottes Gnade, weil Gott selber diesen Platz am Kreuz für uns eingenommen hat. Und auch diese Tatsache, dass der Vater den Sohn bestraft hat für unsere Sünden, auch diese Tatsache wird massiv widersprochen von verschiedensten Seiten, von Emerging Church, von katholischer Kirche, von evangelischer Kirche. Von allen möglichen Seiten wird das vehement bestritten. Und man kommt daher im Namen der Gerechtigkeit. Wenn Gott den Sohn bestrafen würde für etwas, was er nicht getan hat, das wäre ja ungerecht. Und man sieht nicht die Gnade. Jesus war bereit. Jesus hat genau gewusst, auf was er sich einlässt. Jesus hat nicht protestiert. Er ist gekommen, um diesen Platz im Plan Gottes einzunehmen. Er ist gekommen, um am Kreuz für uns unsere Sünden zu tragen. Er hat das getan aus Liebe. In Zusammenarbeit mit Gott ist es nicht ein ungerechter Gott, vergewaltigt da seinen Sohn und dann muss man irgendwie von kosmischem Kindesmissbrauch reden und lauter solchen Schwachsinn. Ja, das sind Leute, die die Gnade Gottes überhaupt nicht verstehen. Ja. So, Jesus ist nicht aus Solidarität für uns gestorben, weil wir alle sterben müssen, weil das Leben hart ist. Dann hat Gott irgendwie Jesus sterben lassen, aus Solidarität, um zu zeigen, wir sind hier nicht allein. Das ist theologischer Sondermüll. Das hat nichts mit Bibel zu tun. Sondern Jesus hat meinen Platz eingenommen. Die Strafe liegt auf ihm. Welche Strafe? Die Strafe, die ich verdiene, meine Strafe. Das, was ich getan habe, das, was du getan hast, ist so abscheulich in den Augen Gottes, dass du die Todesstrafe dafür verdienst. Kannst du dazu Ja und Amen sagen? Oder sagen, naja, komm, also bitte. Sicher, ich habe meine Fehler, aber so krass möchte ich das jetzt nicht ausgedrückt haben. Wenn du das nicht voll und ganz unterschreiben kannst, dass das, was du getan hast im Leben, der Todesstrafe würdig ist, dann bist du noch gar nicht bekehrt. Hallo? Dann glaubst du immer noch, dein Gutsein würde Gott überreden, dich doch zu akzeptieren. Deine guten Seiten, deine Schokoladenseite, die wiegt dann das Böse und das Schlechte auf. Und Gott sagt, naja, ist nicht alles so toll, aber er hat ja doch irgendwie gute Eigenschaften und dann wollen wir ihn doch akzeptieren. So ist es nicht. Wir sind alle unter dem Fluch gewesen. Wir verdienen alle, bestraft zu sein und fern von Gott zu sein die ganze Ewigkeit. Und nur weil Jesus das für mich genommen hat, deswegen haben wir Zugang. Das ist ein vernichtendes Urteil über meine Schokoladenseite. Ein vernichtendes Urteil. Und wenn da noch Selbstgerechtigkeit ist, nee, also das, den Schuh ziehe ich mir nicht an. So schlimm war ich nur auch nicht. Ich kenne welche, die waren viel schlimmer. Wer so argumentiert, ist noch gar nicht bekehrt. Das ist ein echter Test. Ja, weil er glaubt immer noch an seine eigene Gerechtigkeit. Und unsere eigene Gerechtigkeit kann und wird uns nicht retten. Aber Jesus ist meine Gerechtigkeit und er hat meinen Platz eingenommen. Und er wurde bestraft, damit ich Frieden haben kann. So ein perfekter Tausch am Kreuz ist passiert. Meine Schuld aufs Kreuz und den Frieden, den Jesus hatte mit dem Vater, der wird mir gegeben im Austauschverfahren. Das ist am Kreuz passiert. Und es gibt führende theologische Stimmen in unseren Medien, die dem widersprechen, die das nicht wahrhaben wollen. Weil es ein Affront ist an den modernen Menschen, der doch so sich bemüht und der doch so nett ist und so tolerant ist und so sozial ist. Ja? Und zu sagen, was wir verdienen, ist die Todesstrafe, das kann nicht sein. Aber das ist die Wahrheit. Halleluja. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Da hast du es ganz klar. Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Er ist Gott, nicht ein von Gott Gesandter. Er ist Gott, genauso wie der Heilige Geist Gottes und wie der Vater. Und alle zusammen, sie sind der eine wahre Gott. Und das ist extrem wichtig. So, an all diese Merkmale und noch viele andere, die die Bibel uns beschreibt, zu glauben, das bedeutet, an Jesus zu glauben. Er ist der von Gott verheißene Messias. Er ist Gott im Fleisch gekommen. Er wurde geboren von einer Jungfrau. Weißt du, als diese theologisch liberale Theologie aufkam, Ende so 1870, 1880 fing das an und dann im 20. Jahrhundert hat es dann seine volle Blüte gehabt. Ja. Die ersten Dinge, die sie, die Theologen aus der Bibel gestrichen haben, war die Schöpfung und die Jungfrauengeburt. Die Schöpfung und die Jungfrau. Das waren die ersten Wunder, die sie aus der Bibel gestrichen haben. Haben gesagt, das ist Mythos, das hat man früher geglaubt, das ist nicht wörtlich zu nehmen, das ist nicht wirklich, was Gott sagen möchte. Interessanterweise Schöpfung und Jungfrauengeburt. Weil wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, dann stammt er von Adam ab und dann ist er unter dem Fluch geboren, wie du und ich, und dann wäre er nicht qualifiziert gewesen, am Kreuz für uns zu sterben. Hätte er selber einen Erlöser gebraucht. Deswegen ist die Jungfrauengeburt so entscheidend. Und wenn ich Jesus glaube, glaube ich alles, was das Buch über Jesus sagt. Halleluja. Das heißt, an Jesus zu glauben, dass er ein sündloses Leben geführt hat, ohne Sünde war. Er war der vollkommene Abbild des Vaters. In allen seinen Episoden, die wir beschrieben finden von seinem Leben, war er ohne Sünde. Das ist extrem wichtig. Denn das heißt, als er gepackt war vom Grimm Gottes und den Tempel gereinigt hat, und das war keine zarte, sanfte Angelegenheit, ihr Lieben, war das die Liebe Gottes. Als er diese selbstgerechten Pharisäer und Schriftgelehrten scharf zurechtgewiesen hat, mit den extremsten Äußerungen, die beleidigend noch nicht sein konnten in der jüdischen Kultur, dann war das die Liebe Gottes. Und viele Gläubige, die sagen, ich glaube an die Bibel, ich glaube an Jesus, blenden das aus und haben ihre eigene Vorstellung, wie die Liebe Gottes auszusehen hat. Sie machen sich ein nettes Bild von der Liebe Gottes und dieses Bild kommt aus der Welt, aber nicht aus der Bibel. Vor ein paar Wochen schrieb ein Pastor einer Pfingstgemeinde, er schrieb, sich hinzustellen und zu meinen, er hätte den wahren Glauben und die, die einen anderen Glauben haben, hart zu verurteilen. Das ist ja wohl nicht die Art Jesu. Doch, das ist die Art Jesu. Genau das hat Jesus gemacht. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren alle hochgläubig. Und Jesus hat sie nicht als Kollegen angesehen und mit kleinen Nuancen und Differenzen arbeiten wir für dieselbe Sache. Nein! Er hat gesagt, wofür ihr arbeitet, ist das Gegenteil, wofür ich arbeite. Ihr geht und sucht einen Menschen und begehrt ihn nach eurer Ordnung und ihr macht aus ihm ein Kind der Hölle. Das ist, was euer Dienst ist. Aber ich mache aus Menschen Kinder Gottes, sodass ein unüberbrückbarer Widerspruch oder eine Nichtübereinstimmung, eine Kluft, er hat niemals diese Leute als Kollegen angesehen und gesagt, wir arbeiten ja für dasselbe. Er hat ihnen klar gesagt, was ihr tut, ihr seid in Feindschaft gegen Gott. Und dasselbe hat Paulus dann später auch gemacht. Die falschen Apostel hat er genannt Diener Satans. Ja, das ist aber ein bisschen krass. Ich meine, das muss man auch ein bisschen netter ausdrücken. Ihr habt eine leicht andere Theologie, aber im Grunde genommen doch gehen wir in dieselbe Richtung. Nein, Paulus und die falschen Apostel gingen nicht in dieselbe Richtung und er hat es auch klar benannt. Und heute haben wir verwirrte Pastoren, die beanspruchen, den Heiligen Geist zu haben. Und sie kennen den Jesus der Bibel nicht. Und wenn mal eine klare Ansage kommt, dann sagen sie, das ist aber nicht die Art Jesu. Welchen Jesus meinen Sie? Den Jesus der Bibel? Der hat viel, viel, viel krasser und herausfordernder und provozierender gesprochen, als wir uns das heute vorstellen. Und das alles war Liebe. So, wenn du an den Jesus der Bibel glaubst, das bedeutet automatisch, dein Verständnis von wie Liebe Gottes aussieht, erweitert sich radikal. Oder du steigst aus dem humanistisch-weltlichen Denken über Liebe und du sagst, die Liebe Gottes sieht doch anders aus. Und die Liebe Gottes geht niemals ohne die Wahrheit. Macht niemals einen Kompromiss. Bügelt niemals mit lauter Liebe die Wahrheit irgendwie unter. Das ist nicht die Liebe Gottes. Wenn die Liebe nicht verbunden ist mit Wahrheit, ist es nicht die Liebe Gottes. Und das ist eine Lektion, die wir Gläubige in dieser Zeit lernen müssen, wo wir uns abgrenzen müssen vom Geist der Welt. Und da sind auch in unserer Mitte Leute, die eine falsche Idee haben von einer Liebe, die nicht in der Bibel vorkommt. Und wir müssen sie lehren. Wir müssen sie ermahnen. Wir müssen sie zurechtweisen. Wir müssen helfen, an den Jesus der Bibel zu glauben und ihre sentimentalen Ideen über Liebe über Bord zu werfen und mit uns weiterzugehen. Weil mein Bild von Jesus prägt meine, das ist, was meine Zukunft prägt. Da hinein wachse ich. Wenn ich einen softe Jesus, der tolerant ist mit Sünde, sehe, so werde ich sein. So werde ich leben, so werde ich denken, so werde ich mich verhalten. Darum sagt sich das so einfach, ja, wir glauben an den Jesus der Bibel. Ja? Aber das kostet etwas. Das verlangt von uns etwas. Ja? Das hat Konsequenzen, ganz, ganz praktisch. Wir glauben an den Jesus der Bibel. Für den Jesus der Bibel zum Beispiel ist Ehe eine lebenslange, von Gott geschaffene Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau. Das ist für Jesus Ehe. So, wenn wir an diesen Jesus glauben, bums, mittendrin sind wir im gesellschaftlichen Konflikt. Ja? Und es wird nicht mehr lange dauern, bis man von uns verlangen wird, dem abzuschwören. Bis es bestraft wird, so etwas zu sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das wird nicht mehr lange dauern. Diese Toleranzsucht und Welle wird immer mächtiger werden und versucht, Leute einzuschüchtern und versucht, Leute irgendwie in den Bann zu ziehen und in Anpassung zu bringen. So, das ist keine Kleinigkeit. Das ist nicht irgendwie, der Glaube ist so im Kämmerchen was Privates. Das hat aber mit meinem Alltag, mit meinen Nachbarn, mit meiner Arbeitsstelle und mit dem Leben dieser Gesellschaft nichts zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun. Ja? Wenn du glaubst, dass Homosexualität Gott ein Greuel ist, ja, dann wirst du damit übereinstimmen. Und das wird dich etwas kosten. Das wird uns etwas kosten. So, die Weichen sind längst gestellt. Wir haben nur eine Wahl. Wir müssen hingabefähig werden, leidensfähig werden. Wir müssen bereit sein, Jesus so sehr zu lieben, dass wir an keiner Stelle Kompromisse machen. An keiner Stelle uns entfernen von dem, was das Wort sagt. Jesus definiert, seinen Namen zu verleugnen, so sein Wort zu bewahren. Wer sein Wort nicht bewahrt, verleugnet seinen Namen. Der muss nicht noch eine Entscheidung treffen, okay, ich werde jetzt demnächst seinen Namen verleugnen. Der hat schon seinen Namen verleugnet. So, wenn du solche Christen fragst, verleugnest du den Namen Jesus? Nein, das würde ich nie tun. Aber sie tun es schon längst, indem sie sich anpassen und nicht den Mut haben, Farbe zu bekennen und an das zu glauben, woran Jesus geglaubt hat. Der Jesus der Bibel, das ist vielleicht das markanteste Merkmal überhaupt, oder weiß nicht, ob man so sagen kann, eins der markanten Merkmale. Der Jesus der Bibel glaubte, dass die Schriften von Gott eingegeben sind und deswegen wahr sind und deswegen unveränderlich sind. Das ist, was der Jesus der Bibel geglaubt hat. So was heißt das für mich, wenn er mich ruft, folge mir nach. Wenn Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Ich muss glauben, dass die Bibel von Gott eingegeben ist. Ich habe gar keine Wahl. Ich bin gut beraten, meine ganzen verstandesmäßigen Argumente Schritt für Schritt zu bearbeiten und zu widerlegen mit den Fakten. Ja, und nicht einfach zu sagen, ja, ich glaube, egal was mein Verstand sagt. Nein, wir sollen Gott lieben mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserem Verstand. Wir müssen Gott lieben mit unserem Verstand und wir müssen uns nicht einreden lassen von dieser Welt, dass es ein Zeichen von mangelnder Intelligenz ist, ein Zeichen von Primitivsein, zu glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das ist, was die Welt glaubt. Und viele, viele Denominationen machen einen Kniefall, ja. Und die wollen eine wissenschaftliche Anerkennung haben als theologische Ausbildungsstätte, wollen Universitätstitel verteilen. Das Erste, was der Wissenschaftsrat tut, ist, ihr müsst bestimmten Standards genügen. Ihr müsst wissenschaftlichen Standards genügen. Und wissenschaftlichen Standards zu genügen heißt, du kannst nicht mehr sagen, die Bibel ist Gottes Wort, Punkt, fertig, aus. Das ist nicht wissenschaftlich. So haben die Baptisten ihren Glauben preisgegeben, um eine Anerkennung zu bekommen vom Wissenschaftsrat. Jetzt dürfen sie, erst im ersten Versuch nicht, haben sie ihren Mitgliedern beigebracht, also wir haben die Anerkennung nicht bekommen, weil wir nicht wissenschaftlich genug sind. Aber ihr Lieben, die gute Nachricht ist, wir arbeiten dran und wir stellen neue Standards auf und dann machen wir einen neuen Antrag und dann wird er genehmigt und dann war es auch so und dann wurde der genehmigt. Und keiner regt sich auf und sagt, das ist ein Kniefall vor dem Geist der Welt. Das ist eine Kapitulation unseres Glaubens. Und jetzt darf die Welt bestimmen, was wir glauben und was wir nicht glauben. Und Tausende und Tausende und Tausende von Baptisten akzeptieren das und geben ihr Geld in diese Ausbildungsstätte. Weil ihnen Wahrheit nichts bedeutet. Wenn Wahrheit uns nicht kostbar und teuer wird, ihr Lieben, werden wir abfallen. Wir werden Kompromisse machen. Wir werden nicht standfest und standhaftig werden. Wir werden nicht. Wahrheit muss uns teuer und lieb werden. Wir müssen erkennen, Jesus ist die Wahrheit und Jesus war total hingegeben an die Wahrheit und hat nie etwas geglaubt, nie etwas gesagt, was nicht der Wahrheit entsprochen hat. Das ist der Jesus der Bibel. Und der ruft mich in seine Nachfolge. Und Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Und das heißt, Wahrheit muss für mich ganz kostbar werden. Und heute ist für viele Leute Gefühl und Erfahrung an erster Stelle. Und ob das was mit Wahrheit zu tun hat, das interessiert viele Leute überhaupt nicht mehr. Das Event ist wichtig, die Stimmung ist wichtig, wie im Stadion. Die Stimmung ist wichtig. Nein, für uns ist nicht die Stimmung wichtig, für uns ist die Wahrheit wichtig. Und wir glauben an die Wahrheit. Wir glauben an den, der gesagt hat, er ist die Wahrheit. Und der versprochen hat, er will uns den Heiligen Geist geben. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Und dieser Geist der Wahrheit wird uns leiten in alle Wahrheit. Das ist, was der Heilige Geist tun möchte. Das ist sein Anliegen. Wenn Wahrheit mich nicht interessiert, wie erfolgreich wird er sein, mich in alle Wahrheit zu führen? Er kann nicht. Wir können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wenn ich nicht Wahrheit lernen will, wenn ich nicht von Wahrheit bestimmt werden will, in meinen Gedanken, meiner Fantasie, meinen Wünschen, meinen Zielen, meinem Lebensstil, meinem Charakter, wenn das nicht meine Entscheidung ist, wie viel kann der Heilige Geist dann in mir wirken? Sehr, sehr, sehr wenig. Und das ist, was viele heute nicht verstehen. Weil sie neue Definitionen unter dem Geist dieser Welt angenommen haben. Neues Verständnis von Glauben, neues Verständnis von Liebe zu Jesus. Neue Definitionen mit den alten Begriffen. Und das ist das Trügerische. Wenn die von Jesus reden, die benutzen dieselben Worte wie wir. Die reden von Liebe. Die reden von all diesen wunderbaren Dingen. Aber sie meinen etwas total anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Bibel studierst und dass du schaust nach Definitionen. Weil Definitionen geben dir Orientierung. Und zum Beispiel die Schriftsteller, die ich eben genannt habe aus Offenbarung 3. Ja, du hast meinen Namen nicht verleugnet, hab mein Wort bewahrt. Das ist eine Definition von was heißt es, nicht zu verleugnen. Oder andersrum aus. Mit welchen Verhaltensweisen würde man Jesus verleugnen? Ja? Wenn man sein Wort nicht mehr festhält. Es gibt viele, viele Leute, die Jesus verleugnen, aber sie rufen immer noch Jesus, Jesus. Sie heben die Hände, und rede in neuen Zungen, aber das Herz ist schon korrupt. Und das darf mit dir und mit mir nicht passieren. Und deswegen müssen wir hören, was der Geist sagt. Und müssen mit Hilfe des Heiligen Geistes unsere Bibel studieren. Und müssen schauen, ja, wie definiert Gott Nachfolge? Wie definiert Gott Glauben an Jesus? Nicht, wie sehe ich das? Ja. Eines der krassesten Beispiele ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber es wirkt immer noch nach und Schlimmeres ist seitdem gefolgt, ist das, was ein großer, weltbekannter Mann Gottes, der sogar als Prophet angesehen wird, was er gesagt hat über den verstorbenen Papst. Der liebte den Heiligen Geist. Und was mich erstaunt, ist, dass er mit dieser Aussage durchgekommen ist. Dass er nicht bombardiert wurde von seinen Kollegen und Mitstreitern und Brüdern um ihn herum und gesagt, hallo, wie wagst du es, so was zu sagen? Du bringst hier eine neue Definition von Liebe. Jetzt kann man den Heiligen Geist lieben mit deiner neuen Definition und gleichzeitig das kostbare Wort Gottes, was ja vom Heiligen Geist kommt, mit Füßen treten. Man liebt immer noch den Heiligen Geist. Aber Liebe nach der Bibel ist Gott zu ehren, Gott in Ehren zu halten. Und man kann nicht Gott in Ehren halten, während man gleichzeitig irgendwas ganz Schreckliches über ihn glaubt oder sagt. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wer den Heiligen Geist wirklich liebt, zeigt das in seinem Leben, in seiner Verkündigung, in all seinen Äußerungen, dass er das Wort Gottes liebt. Und dass er das Wort Gottes über jede Philosophie und jede Religion stellt. Damit zeigt er, dass er den Heiligen Geist liebt. Und bekannterweise ist das nicht, was die Päpste tun, womit sie sich auszeichnen. Sie maßen sich an, sich über das Wort zu stellen. Und sie maßen sich an, dass sie eine Vollmacht von Gott hätten, Dinge zu erlassen, die Millionen von Menschen glauben müssen. Auch wenn sie dem Wort Gottes widersprechen. Und niemand darf Protest erheben. Niemand darf sagen, hallo, das geht nicht. Du darfst das nicht verlangen. Weil er ist die oberste Instanz und er darf beschließen, was er meint vom Heiligen Geist. Aber es ist der Geist der Welt, gehört zu haben. Und er stellt Dogmen auf und jeder ist verpflichtet. Viele Katholiken wissen das gar nicht. Sie sind verpflichtet. Bei Androhung der schärfsten Strafe, die es gibt, der sei verflucht, ist die Strafe. Ausgeschlossen vom Heil, ewige Verdammnis, das ist Anathema. Und viele Leute wissen das nicht. Und offensichtlich macht ihnen das gar nichts aus, dass da jemand in solcher Arroganz daherkommt und hat diese vermeintliche Autorität, sich über das Wort Gottes zu stellen. Wie kann ich als jemand, der ich sage, Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist wahr, ich glaube an die Bibel. Wie kann ich herzliche Gemeinschaft haben mit jemand, der unter einer Autorität ist, die vom Teufel ist? Wie kann das sein? Das geht doch überhaupt nicht. Und wenn ich ihn treffe, ich bin verpflichtet, Bruder, wach auf! Du bist unter einer falschen Autorität und du musst da raus. Wenn du Jesus gefallen willst, du musst da raus. Ist das, was passiert in unseren ökumenischen Treffen? Nein, herzliche Einheit und Gemeinschaft und brüderlicher Umgang und was da alles uns erzählt wird. Sie betrügen sich und sie versuchen uns zu betrügen. Das ist, was passiert. So, du siehst, an Jesus zu glauben, das hat mannigfaltige Konsequenzen. Das ist nicht einfach irgendwie, ja, ich glaube an ein Buch und das weiß keiner, muss auch keiner wissen und nur so für mich ganz privat. Das funktioniert nicht. Ja? Und wir müssen falschen Definitionen von was heißt Glauben, was heißt Liebe, wir müssen dem widersprechen und uns abgrenzen und sagen, nein, das kaufe ich nicht. Damit stimme ich nicht überein. Ja? Die biblische Definition, lass uns einmal zu Johannes Kapitel 3 gehen, die eine biblische Definition von Glaube ist Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, hier ist das Gegenteil von Glauben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und jetzt kommt das Gegenteil, nicht. Und da wird nicht Glauben gesagt, sondern gehorchen. Hier hast du eine Definition. Mit dieser Schriftstelle wird definiert, Glaube ist Gehorchen. Macht das Sinn? Kannst du das nachvollziehen? Oder sagst du, jetzt habe ich da mal was in den Text reingeschoben, was da gar nicht drin steht? Nein, das ist so. Glauben ist Gehorchen. Nicht glauben ist nicht gehorchen. Das ist, was die Bibel sagt. Und du musst mal aufpassen. Guck mal in deine Bibel, was da überhaupt steht. Moderne Ausgaben heute verfälschen diesen Text. Guck mal in deine Bibel. Komm, mach mal deine Bibel auf. Hast du überhaupt mit? Zeig mal. Okay, ein paar Bibeln sehe ich. So, dann bitte, Johannes 3, 36. Guck mal, da wirst du gleich sehen, ob dir da schon was untergejubelt wurde. Johannes 3, 36, da muss einmal Glauben stehen und das zweite Mal nicht gehorchen. Und in vielen Bibeln steht zweimal Glauben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, wer dem Sohn nicht glaubt. Hat jemand so eine Bibel, wo drin steht nicht glauben?
Hier, die Schlachter 1951 sagt zweimal Glauben und keinmal gehorchen.
Und das ist falsch. Das zweite Wort heißt apaiteuro. Ich will euch nicht eine geben, ich kann Griechisch, aber ich kann ein griechisches Lexikon lesen, wenn es auf Deutsch geschrieben ist. Und apateuo heißt nicht gehorchen, heißt nicht glauben. Glauben ist ein anderes Wort, ist pisteuo. Das sind zwei verschiedene Worte. Und wenn da zwei verschiedene Worte im Griechischen benutzt werden, wie kommen dann Übersetzer dazu, zweimal glauben zu sagen? Weil ihre Theologie ihre Übersetzung prägt. Weil sie schon unscharf sind in ihrem Denken und dann kommt diese Unschärfe rein. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum man das apaiteuo nicht übersetzen sollte mit nicht gehorchen, nicht gehorsam. Es gibt überhaupt keinen Grund. Da kannst du irgendeinen weltlichen griechischen Experten fragen, der will sagen, das heißt nicht gehorchen, das heißt nicht glauben, das heißt nicht gehorchen. Ja? So, wir müssen aufpassen. Ja? Wenn ich sage, die Bibel ist die Wahrheit, dann ist es die Bibel, wie sie im Original uns gegeben wurde. So ist, das ist die Wahrheit. Wir müssen aufpassen, dass nicht im Zuge der Anpassung an den Zeitgeist einfach Übersetzungen verfälscht werden. So, hier haben wir die Definition, Glaube ist Gehorchen. Das ist jetzt schon viel mehr als nur Zustimmen zu Beschreibungen über wie er ist. Auch das ist schon sehr brisant, wie wir vorhin gesehen haben. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt geht's ja um unser Leben auf einmal, ja. Glauben ist Gehorchen, ja. Und das kommt in vielen, vielen anderen Schriftstellen natürlich auch zum Ausdruck. Denkt an, wo Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. So, wenn er Herr ist, dann sind wir verpflichtet zu tun, was er sagt. Römer 10, Vers 16 ist diese Formulierung, dem Glauben gehorchen. Apostelgeschichte 6, Vers 7, dem Glauben gehorsam. Ja. Diese Formulierung findest du heute fast nirgendwo mehr in der christlichen Welt, dass Gehorsam irgendwas mit Glauben zu tun hat. Dem Glauben Gehorsam. Man glaubt, aber dem Glauben Gehorsam sein, was hat das mit Gehorsam zu tun? Das ist die Vorstellung. Und natürlich diese Standardschriftstellen Galater 3, Vers 1 und Galater 5, Vers 7, die beide uns beschreiben, Christsein heißt, an die Wahrheit zu glauben, der Wahrheit zu gehorchen. Ihr lief gut, wer hat euch gehindert, das ist Galater 5, Vers 7 oder Vers 8, der Wahrheit zu gehorchen. Worin bestand ihr guter Anfang? Darin, dass sie der Wahrheit gehorcht haben. Und dann kam etwas dazwischen und hat sie gehindert und sie haben aufgehört, weil sie gehindert wurden, der Wahrheit zu gehorchen. Was ist es, was dazwischen kam, was sie aus dem Gehorsam in den Ungehorsam gebracht hat? Falsche Lehre. Ein falsches Evangelium. Paulus sagt Galater 1, dass da welche sind, die uns verwirren wollen, die ein falsches Evangelium bringen. Wo dann die Gnade auf einmal eine solche Dimension annimmt, egal was du tust, egal wie du dich entscheidest, egal was du machst und egal wie du lebst, Gnade ist da und alles ist gut. Und Gnade wird bedingungslos in Übermaß ausgeschenkt. Das ist nicht die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, auch wenn das viele heute nicht wahrhaben wollen, hat eine Bedingung. Und die Bedingung ist, dass ich mich demütige. Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Dem Stolzen widersteht er. Gott widersteht dem Stolzen. Der gibt dem Stolzen keine Gnade. Der bräuchte Gnade. Und Gott will ihm Gnade geben. Er tut es aber nicht. Das ist total anders, als wie heute Gnade als Freibier für alle angeboten wird. Die Gnade Gottes hat Bedingungen. Und das heißt, ich demütige mich. Ich kann zum Beispiel nicht Gnade bekommen für eine Sünde, die ich rechtfertige. Niemand bekommt Gnade, die Gnade der Vergebung, für eine Sünde, die er rechtfertigt. Rechtfertigung bedeutet, ich habe doch irgendwie meine Sicht und das ist doch in Ordnung so und so schlimm ist das gar nicht. Und überhaupt kenne ich andere, die sind viel schlimmer und solche Geschichten. Rechtfertigung ist immer ein Beweis von Stolz. Immer, immer, immer. Merkt ihr das für seelsorgerliche Gespräche? Wenn jemand seine Sünde rechtfertigt, dann hat er nicht wirklich Buße getan. Er ist vielleicht zerknirscht, dass er erwischt wurde. Das könnte sein. Ja? Aber das hat nichts mit Buße zu tun. Buße heißt, ich sehe ein, ich bin schuldig, ich bin verantwortlich, ich habe kein Recht, das zu tun. Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich habe jetzt etwas verbrochen. Das ist Buße. Ja? Und dafür bekommt man dann Gnade, wenn man, ja, das ist auch mindestens war es bis vor kurzem so in der irdischen Gerichtsbarkeit. Jemand, der nicht seine Tat einsieht und bereut, kann nicht begnadigt werden. Ist unmöglich. Aber es gibt Tendenzen, dass auch das sich jetzt ändert in unserer liberalen, ach, der sitzt schon 15 Jahre, jetzt müssen wir den begnadigen, ob der das einsieht oder nicht. Aber bis vor kurzem war das ein fester Grundsatz, wer nicht seine Schuld einsieht und bereut, kann nicht begnadigt werden. Wo kommt das her? Wo kommt diese Idee her? Aus der Bibel, aus dem Wesen Gottes. Unsere Kultur ist zutiefst geprägt von der Bibel, nicht vom Islam, von der Bibel. Unser ganzes Verständnis von Gesetz und Gerechtigkeit, das kommt aus dem Charakter Gottes, aus der Bibel. Ja. Was viele heute nicht mehr wissen. Aber das ist eine Tatsache, eine historische Tatsache. Okay. Also an Jesus zu glauben, heißt der Wahrheit zu gehorchen. Das bringt Jesus auch sehr deutlich zum Ausdruck in diesem Gleichnis von diesen beiden Häusern. Ja, das Haus auf dem Felsen. Was war der Unterschied? Beide kamen zu Jesus, beide haben gehört. Der eine hat getan und der andere hat nur gehört. Und das war der Unterschied. Und das hat das Haus zum Einsturz gebracht, weil es nicht auf Felsen gegründet war. Der Felsen, der das Haus Stabilität gibt, ist nicht das Hören des Wortes Gottes, ist auch nicht das Wort Gottes, sondern das Tun des Wortes Gottes, das Gehorchen dem Worte Gottes gegenüber. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr sagt, wenn ihr tut, was ich euch sage. Jakobus sagt, wenn wir nicht Täter des Wortes sind, dann betrügen wir uns selbst. Jakobus 1, 22. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Damit wir den Zusammenhang haben mit Gehorsam gegen die Wahrheit und Reinigung habe ich jetzt etwas ausgelassen. Durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Bruderliebe gereinigt habt. So liebt einander anhalten aus reinem Herzen. Ja. Wie wird die Seele gereinigt? Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Nicht durch Predigt hören. Leider nicht. Nicht durch Seminarbesuche, Bibelschulbesuche oder andere geistliche Aktivitäten. Die Seele wird gereinigt durch aktive Gehorsamsschritte gegenüber der Wahrheit. Das heißt, Dinge laufen schief und du hast wirklich eine stinkige Laune und da ist Wut und Auflehnung und Rebellion in dir und du sagst, Herr, was soll ich nur machen? Und er sagt, preis mich, sei dankbar. Und dann sagst du, was? Alles ist schief gegangen. In mir ist wirklich jetzt eine Menge Wut und jetzt soll ich noch dankbar sein? Genau das. Dankbarkeit ist das Mittel, deine Rebellion wieder unter die Füße zu kriegen. Die Sünde beginnt mit Undankbarkeit, die Sünde der Auflehnung gegen Gott beginnt mit Undankbarkeit und wir kommen aus der Rebellion raus mit Dankbarkeit. Dankbarkeit ist so extrem wichtig und ist ein sichtbares Zeichen unserer Unterordnung unter Gott, dass wir nämlich anerkennen, Gott ist Gott und Gott ist in Kontrolle und er macht keine Fehler und die Dinge sind gut. Nicht, weil die Dinge in sich gut sind, sondern weil Gott darüber wacht und weil er die Weisheit und die Fähigkeit hat, sogar schlimme Dinge, wenn wir uns unterordnen, wenn wir ihm die Ehre geben, zu benutzen und daraus etwas Gutes zu machen. Und wenn ich nicht dankbar bin und wenn ich rebelliere, glaube ich nicht an den Gott, der die negativen Dinge, den ungerechten Chef, den böswilligen Nachbarn, benutzen kann zum Guten in mir. Ich glaube das nicht. Sondern ich schimpfe und sage, warum habe ich diesen Chef und ich werde jetzt die Stelle wechseln. Ich hatte mal einen Seelsorger, der hatte diese Gesinnung. Und er hat andauernd die Stellen gewechselt. Und weißt du was? Jedes Mal war der Chef schlimmer. Nach dem dritten Wechsel habe ich gesagt, merkst du was? In seiner Liebe und Güte hat Gott dir diese Chefs ausgesucht, um an dir ein Wunder der Veränderung zu bewirken. Nicht der Chef ist das Problem, hier drin deine Gesinnung ist das Problem. Aber er wollte nicht hören. Siehst du wieder, wenn ich eine Wahrheit glaube, hat das Konsequenzen in meinem Tun, in meinem Lebensstil. Ich kann nicht meckern und murren und schimpfen und aufbegehren und unzufrieden sein über alle möglichen Dinge und glauben, Gott ist gut und Gott ist in Kontrolle und er kann alle Dinge benutzen zum Besten für mich. Entweder ich glaube das, dann ist die Konsequenz, ich bleibe in Sanftmut, ich bleibe in Unterordnung und ich gebe Gott die Ehre, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, auch wenn es mir nicht leicht fällt, ja. So, Glaube hat immer etwas zu tun mit meiner Reaktion. Es ist nicht ein abgekoppelter Glaube, fernab von meinen Entscheidungen und meinen Reaktionen und meinem Lebensstil, sondern es ist eng miteinander verzahnt. Und das, was ich tue, zeigt, was ich wirklich glaube. Paulus sagt zu Titus, da gibt es Leute, die geben vor, Gott zu kennen. Aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Das heißt, die Werke, die sie tun, beweisen, dass sie Gott gar nicht kennen. Wer Gott kennt, kann diese Werke nicht tun. Es geht gar nicht. Auch wieder diese Verzahnung. Glaube hat was mit Reaktionen entsprechend der Wahrheit zu tun. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dass wir Glaube definieren, so wie die Bibel Glaube definiert. Und nicht, wie wir uns das selber so zurechtlegen. Und meinen Glaube ist nur eine Zustimmung an irgendwelche Aussagen, so wie man einem Parteibuch zustimmt. Da kannst du einer Partei beitreten, dann liest du die Statuten durch, sagst, ja, das gefällt mir, dann stimme ich dem zu und dann trittst du bei. Du hast nicht mit Glauben. Wenn ich die Dinge, die die Bibel sagt über Gott, und über den göttlichen Lebensstil, der Gott gefällt, wenn ich das wirklich glaube, dann hat das immer praktische Konsequenzen. So, Glaube ist Gehorsam. Ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Vater, hilf uns, so zu glauben, wie du beschrieben und wie du verlangt hast zu glauben. Du bist Gott und du darfst definieren, wie wir an dich glauben. wie wir an deinen Sohn Jesus glauben. Und hilf uns, dass wir uns an keiner Stelle was vormachen, sondern dass wir uns dieser Verantwortung stellen, dass wir uns unter dein Wort stellen, dass wir anerkennen, wir sind rechenschaftspflichtig. Und du hast den Maßstab und du passt deinen Maßstab nicht unserem Ist-Zustand an, sondern du willst, dass unser Ist-Zustand sich an deinem Maßstab anpasst. So hilf uns, ohne Selbstbetrug, an deinen Sohn zu glauben, an dein Wort zu glauben, an die Wahrheit zu glauben. Und wir danken dir für deine Gnade, für deine große Geduld mit uns. Und wir danken dir, dass wir mit dir rechnen können. Du bist der, der uns zurechtbringt. Und du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und danach sehnen wir uns. Und wir sagen, tu du dein Werk in uns und gebrauche dein Wort. Und mach das Wort klar und scharf und triff die Bereiche in unserem Herzen, wo wir mauscheln wollen, wo wir Kompromisse machen wollen, wo wir zudecken wollen. Herr, wir sagen dir, schone dann keinen Bereich in unserem Leben. Lass dein Licht scheinen. Halleluja. Wir danken dir für deine große Liebe. Amen.